Hallo und Servus und herzlich willkommen bei der starken Stimme, dem Podcast vom Bundesverband Selbsthilfe Österreich. Mein Name ist Marius Schlichting und ich freue mich ganz herzlich, euch alle zu begrüßen zu unserer nächsten Folge zum Oberthema Transplantation. Bevor sich aber unsere Gäste vorstellen, möchte ich erstmal die Waltraud begrüßen. Hallo Waltraud, schön, dass du heute wieder da bist.
Hallo und Servus Marius. Ja, schön, dass wir weitermachen mit unserer Mini-Serie mit dem Oberthema und Begriff Transplantation. Wir haben heute wieder zwei Gäste, die ihre spannende und aufregende und Gott sei Dank gut ausgehende Lebensgeschichte erzählen werden. Und sie werden sich gleich selber vorstellen. Einmal habe ich bei mir die Michaela und einmal den Günther. Und jetzt sage ich Servus zu Michaela Hallo. Und Günther.
Hallo.
Und bitte euch vorstellen. Und ich würde sagen, Ladies first, gell, Günther? Du bist
genau.
Einverstanden.
Genau, dieses gehört.
Gut, ich freue mich sehr über die Einladung. Ich bin die Michaela und ich habe die Erbkrankheit Mukoviszidose und hatte das Glück, vor inzwischen 18 Jahren Lungen transplantiert zu werden und eine neue Lunge zu bekommen. Also Mukoviszidose ist eine Erbkrankheit, die häufigste Erbkrankheit in unserer Bevölkerung. Und von der Mukoviszidose sind alle Körperzellen betroffen und das wirkt sich besonders in den Organen aus. Es ist so, dass das defekte Gen beeinflusst den Wasser- und Salztransport in den Zellen. Und das, was irgendwie ein bisschen schwer fassbar oder schwer vorstellbar klingt, wirkt sich so aus, dass alle Körperflüssigkeiten chemisch gesehen ein bisschen falsch zusammengesetzt sind. Und das betrifft zum Beispiel auch die Tränenflüssigkeit, den Schweiß, aber da fällt einem selber das kaum auf. Der Schweiß ist etwas salziger. Das bemerkt man im Sommer, wenn man sehr stark schwitzt, dass die Haut dann tatsächlich salzig ist. Und mitunter haben wir mit Mukoviszidose im Hochsommer dann tatsächlich ein bisschen Salzkristalle auf der Haut. Und ist insofern relevant, als dass über diesen salzigen Schweiß die Mukoviszidose auch diagnostiziert wird. Ansonsten beeinträchtigt einen das im Alltag aber nicht. Aber viele Körperflüssigkeiten sind in ihrer Funktion wichtig für uns und besonders dort, wo sie in den Organen wirken sollen und eine Funktion haben. Und dadurch sind alle Organe betroffen und fast alle Organe in ihrer Funktion im Laufe des Lebens oft zunehmend eingeschränkt. Am meisten betroffen ist bei den Mukoviszidose-Patienten meistens die Lunge. Man könnte so sagen, man kommt quasi mit einer gesunden Lunge auf die Welt und im Lauf der Jahre verschlechtert sie sich meistens zunehmend Stück für Stück. Das kann ein bisschen in einem Auf und Ab erfolgen, aber bei sehr vielen Patienten ist es so, dass wenn sie mal jugendlich sind oder dann über 20 sind, merken sie schon eine deutliche Einschränkung der Lungenfunktion. Manche früher, manche später, die Verläufe sind da auch sehr unterschiedlich. Und es ist so, dass die Lebenserwartung bis vor kurzem, also ich bin 74 geboren und da war es tatsächlich noch so, dass in den Lehrbüchern noch gestanden ist, dass die Lebenserwartung ungefähr 8 Jahre beträgt und es gab noch Stimmen, die meinen Eltern gesagt haben, sie bräuchten mich gar nicht erst einschulen, weil das gar nicht viel bringt, weil ich nicht viel länger leben werde, als ich dann in die Schule kommen würde. Inzwischen gehe ich strammen Schrittes auf die 50 zu, ich bin 47 und erfreue mich, wie ich es jetzt sagen würde, bester Gesundheit, allerbester Gesundheit. Ich bin sehr glücklich und fühle mich wahnsinnig fit. Natürlich im Vergleich zu einem ganz Gesunden bin ich stark eingeschränkt, aber ich kenne es ja auch nicht anders, als mit bestimmten Einschränkungen zu leben, die aber mir trotzdem ein ziemlich flexibles Leben ermöglichen. Und so ist es bei mir so gewesen, dass die Lunge dann, wie ich über 20 war, schon eine sehr große Einschränkung hatte, die ich irgendwie auch gewohnt war und mein Körper das eigentlich ganz gut noch kräftemäßig ausgleichen konnte. Aber wie ich dann 29 war, ist fast gar nichts mehr gegangen und ich hatte eine Restlungenfunktion von ungefähr 10%. Und das bedeutet, dass schon 3, 4, 5 einzelne Treppen für mich eine riesengroße Hürde waren. Mein Leben war da schon die letzten 10 Jahre so, dass ich mir im Alltag immer überlegen musste, wenn ich irgendwelche Termine hatte, wie ich dorthin komme, dass da keine Steigung, also in der Ebene gehen ist meistens noch ein bisschen gegangen, wenn es keine zu langen Strecken waren, aber wenn irgendwo ein paar Stufen waren oder es auch nur leicht bergauf gegangen ist, war das für mich schon sehr schwer handelbar und schaffbar und ich musste mir überlegen, ob ich da eine Möglichkeit habe, dass ich raufkomme, dass ich irgendwie hingebracht werde und ich habe auch studiert und habe zum Beispiel auf den Universitäten habe ich den Liftschlüssel für die Transporter gehabt. Da gab es oft ganz hinten irgendwo einen Lift, der eigentlich nur für Transporter war. Und da hatte ich den Schlüssel, sodass ich in meine Hörsäle gekommen bin, kommen konnte. Was dann oft ein bisschen schwierig war, weil dafür war der Gehweg weiter, weil ich durchs Haus ganz nach hinten gehen musste. Aber die Stufen wären für mich nicht schaffbar gewesen. Und ein Beispiel für die Leute, die Wien kennen, wenn ich mich auch mit Freunden getroffen habe, dann haben wir mitunter ausgemacht, wo wir uns treffen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt in ein Kino gehen wollten oder in ein bestimmtes Lokal, dann war manchmal so, treffen wir uns bei der Station Zieglergasse oder Neubaugasse und gehen gemeinsam hin. Und ich war immer dafür, dass wir uns bei der Zieglergasse treffen und dann hinuntergehen und nicht bei der Neubaugasse und hinaufgehen. Und wenn es jemand den Treffpunkt Neubaugasse vorgeschlagen hat, habe ich gesagt, aber wieso wollen wir bergauf gehen? Gehen wir doch lieber bergab. Das ist doch viel angenehmer und der Weg ist der gleiche. Und die Gesunden, denen ist gar nicht bewusst, dass die Maria-Hilfer-Straße eine ganz leichte Steigung hat. Mhm. Für viele ist die Straße einfach eben. Aber ich mit meiner schlechten Lunge habe diese Steigung so deutlich gespürt, dass es für mich kaum möglich war, da bergauf zu gehen, als wäre das ein Berg.
Mhm. Darf ich da jetzt mal dazwischen fragen, wie war denn deine Schulzeit? Also wie haben denn die anderen Mitschüler, also du warst ja stark eingeschränkt auch schon in der Kindheit und Schulzeit. Mhm. Wie haben denn die anderen Kinder darauf reagiert? Weil es ist ja doch eine nicht zwar sichtbare, aber doch ja. bemerkbare Krankheit.
Genau. Es ist das, was ich eigentlich als sehr großen Vorteil an dieser Krankheit sehe. Manche sagen, es ist ein Nachteil, dass man die Krankheit ja so gut wie gar nicht sieht. Mhm. Und dadurch kann man, als Betroffener könnte man so sagen, selbst entscheiden, ob man davon etwas preisgibt oder ob man das auch verbirgt. Mhm. Ich bin so eher die Verbergerin, aber gar nicht, weil ich nicht will, dass die anderen das mitbekommen, sondern weil es für mich immer so war, dass wenn ich auch Schmerzen und Beschwerden gehabt habe ich das für mich selber so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, in den Zeiten, wo ich aktiv war in der Schule oder auch dann mit Freunden unterwegs. Weil wenn ich mich auf meine Schmerzen und Beschwerden fokussiert habe, habe ich sie viel stärker gespürt. Also ich habe so ein bisschen gelernt, das auszublenden und mich auf die Aktivität zu konzentrieren, der ich gerade nachgehe. Und es war dann wirklich auch so, dass ich dann nach Hause gekommen bin und wirklich ins Bett gefallen bin und kaum mehr in der Lage war, überhaupt mir ein Glas Wasser zu holen oder so. Da war ich dann froh, wenn ich liebe Angehörige habe, die mir dann da zur Hand gegangen sind. Und ich habe das Glück, eine sehr, sehr liebe Familie und dann auch liebe Angehörige zu haben. Und muss da auch noch dazu sagen, Lunge ist am stärksten betroffen, sehr stark betroffen ist bei den meisten Betroffenen von Mukoviszidose auch der Bauch, das Verdauungssystem. Das heißt, ich habe auch tatsächlich von Kleinkind an sehr, sehr massive Bauchschmerzattacken gehabt mit Entzündungen im Magen-Darm und mit Verdauungsschwierigkeiten, die als Schmerzproblematik sehr stark im Vordergrund gestanden sind und auch sehr einschränkend waren und auch immer noch sind. Mhm. Die Lunge ist jetzt transplantiert, zum Glück. Die Bauchsache ist halt noch vorhanden. Und in der Schulzeit war es eben so, dass ich die Schule in der Volksschule ganz gut mitmachen konnte mit den Medikamenten, die ich nehmen muss. Und ich musste halt sehr früh aufstehen, meine Atemtherapie machen und an die Dinge denken, die halt zu dem Krankheitshandling dazugehören. Aber es ist jetzt in der Klasse nicht so aufgefallen. Es war dann eher im Gymnasium, wo dann auch viele Krankenhausaufenthalte und Fehlzeiten dazugekommen sind. Und ich hatte immer mehrere sehr gute Freunde, die mich da auch unterstützt haben, die für mich mitgeschrieben haben, die dann, da gab es ja noch nicht mit Internet, ist das ja heute alles leicht eigentlich. Damals war es ja nicht so leicht. Das heißt, manche haben da manches tatsächlich doppelt mitgeschrieben, weil selbst einen Kopierer zu haben, war nicht das Selbstverständlichste und da musste man in der Schule irgendwo hinrennen. Das heißt, manche haben da tatsächlich für mich doppelt mitgeschrieben oder mir dann ihre Mitschriften zum Abschreiben zur Verfügung gestellt und mich auch informiert, wenn ich im Krankenhaus war, was ich inzwischen lernen kann. Und ganz besonders betonen möchte ich auch mein Lehrerteam, sowohl in der Volksschule als auch ganz stark dann im Gymnasium, die so sehr für mich da waren und es nicht leicht hatten eigentlich. Es gab da noch wenig Standards für Schüler, die so viel Fehlzeiten haben, wie ich dann zunehmend hatte, ja. Wie man das macht, wenn ich jetzt alle Schularbeiten versäumt habe oder zum Beispiel nur eine Schularbeit im Semester ablegen konnte. Ich habe dann mitunter eben nicht einen Fünfer bekommen und dann eine Nachprüfung machen müssen, sondern ich wurde dann in einigen Gegenständen nicht abgeschlossen, noch nicht beurteilt und konnte dann quasi die letzte Schularbeit im September abschließen, weil mir das aus Krankheitsgründen vorher nicht möglich war. Und die, wie gesagt, meine Klassenkameraden, besonders einige Freunde von mir, waren da sehr, sehr lieb und zuvorkommend, aber insgesamt war es dann speziell im älteren Jugendalter, wo die Krankheit sich noch stärker ausgeprägt hat, natürlich schon so, dass ich in der Klassengemeinschaft ein bisschen insofern außen gestanden bin, als dass, wenn man so viel weg ist, man halt einfach viele von den Running Gags und von den gemeinsamen verbindenden Erlebnissen nicht miterlebt hat. Und das war schon etwas, worunter ich auch gelitten habe zu einem gewissen Grad.
Gut, darf ich jetzt mal da nachfragen, weil du jetzt gerade gesagt hast, wie sich die Krankheit verstärkt hat. Mhm. Inwiefern wirkt sich das aus, mit welchen Symptomen? Also wie dürfen wir uns das vorstellen? Also wir wollen es uns ja nicht wirklich vorstellen, aber ja. Ein bisschen nehmen uns da vielleicht mit.
Man kann sich das schon vorstellen. Einerseits natürlich eben die Bauchschmerzen und man neigt auch zum Untergewicht. Das heißt, ich war immer sehr zart und dünn und dadurch auch geschwächt und empfindlicher auf Kälte und auf Schmerzen und auf alles. Aber das größte Symptom war bei mir, wie bei den meisten mit Mukoviszidose, eben die Lungenproblematik. Das heißt, ich habe sehr viel gehustet. Die Lungenfunktion wird immer kleiner, der funktionierende Teil der Lunge wird kleiner und die Lunge ist bei Mukoviszidose vor allem sehr verschleimt. Das heißt, der Schleim verstopft die Lunge und die Atemwege und man kriegt immer schlechter Luft. Und das ist, manche sagen, man kann sich so vorstellen, wie wenn man durch einen dünnen Strohhalm atmet, wenn man das ein, zwei Atemzüge geht, aber irgendwann hat man das Gefühl, es geht fast nicht mehr. Das ist die Atmung dann tatsächlich sehr anstrengend und man muss, um die Lunge zu reinigen, um die Lunge von diesem Schleim zu befreien, eine sehr anstrengende, kräftezehrende Atemtherapie machen. Das heißt, 3, 4, 5 Mal am Tag, je nachdem, wie es einem geht, muss man durch so einen Inhalator inhalieren, wo sowohl bronchienerweiternde, schleimlösende oder antibiotische Medikamente inhaliert werden und die dann in der Lunge wirken sollen. Und dann gibt es verschiedene Varianten von einer Atemtherapie, mit der man versucht, möglichst viel von dem Schleim dann in diesen Therapiestunden abzuhusten. Und ohne das hätte ich überhaupt nie einen Tag starten können. Das heißt, das waren schon mal 1 bis 2 Stunden, die ich in der Früh nur für diese Lungenhygiene, nennt man das, gebraucht habe, um mich dann erschöpft davon fertig zu machen für die Schule und in die Schule zu starten. Und dann kommt man von der Schule heim und die Lunge ist schon wieder so zu, dass man gleich die nächste Session davon machen kann. Das heißt, man sagt der Mukoviszidose manchmal nach der Atemtherapie, ist vor der Atemtherapie und entsprechend dann sich dann noch irgendwie aufzuraffen, die Hausübungen zu machen. Und an sich würde man vielleicht auch noch gern Freunde treffen oder Freizeit genießen. Ist einfach nicht von klein auf in einem, also von jugendlich an zumindest in einem sehr komplexen Zeitmanagementsystem einfach jeden Tag im Alltag und das hört natürlich auch im Urlaub nicht auf und in den Ferien.
Mhm. Wahrscheinlich auch eingeschränkt, also auch der Freizeitbereich ist natürlich eingeschränkt, ne? Durch die Minderfunktion. Ja.
Ich habe das Glück, dass ich eine sehr liebe Familie habe, die mich so unterstützt hat, dass ich sehr viel an Freizeit teilnehmen konnte und nicht zuletzt auch dadurch, aber auch durch Glück dann hatte, dass ich sehr lieben Freundeskreis und auch immer sehr liebe Partner hatte, die mich sehr unterstützt haben und vor allem, was mir wichtig ist, die das so genommen haben, wie es für mich war. Weil es gibt dann Menschen, die sehen, ah, das ist ein Mensch mit einer Krankheit und das ist eigentlich etwas Schlimmes und die dann die Krankheit vielleicht mehr sehen im Alltag als ich selber und sowas würde ich nicht wollen. Und das, damit war ich sehr selten konfrontiert. Das heißt, die haben mich so natürlich als mich, als die Michaela mit meinem Charakter, mit meinen Hobbys, mit meinen Freuden genommen. Und die Krankheit ist halt da und das war ein bisschen bei meinen Freunden, hier möchte ich mich bei meiner Familie und bei all meinen Freunden auch ganz riesengroß bedanken, was immer so ein bisschen, dass die Krankheit nehmen wir gemeinsam mit, das tragen und stemmen wir gemeinsam. Und dadurch, also zum Beispiel, als Beispiel nur, was ich meine, ist, dass ich bin eine Zeit lang sehr gerne in die Tanzschule gegangen, in die Tanzschule Watzig, wo ich dann auch einen ganz, ganz tollen Freundeskreis gehabt habe und sehr liebe Leute kennengelernt habe. Und jetzt wäre mir aber der Hinweg war so, dass man geht ungefähr zu Fuß von mir zu Hause damals 20 Minuten und es geht leicht bergauf. Das war für mich so anstrengend, dass wenn ich dort hingegangen wäre und mit den Öffentlichen wäre das so kompliziert gewesen, dass ich da so erschöpft hinkomme, dass ich gar nicht hätte tanzen können. Mhm. Und meine Eltern waren tatsächlich so, dass sie gesagt haben, sie zahlen mir ein Taxi in die Tanzschule. Nach Hause bin ich problemlos gekommen, weil immer irgendjemand so lieb war, mich nach Hause mitzunehmen, der mit dem Auto dort war. Aber diese Einstellung muss erst jemand haben, weil ich weiß, dass es viele Menschen gäbe, die sagen, naja, wenn es dort nicht hingehen kann, dann kann es auch nicht tanzen. Also warum, wenn es nicht mal hingehen kann, wird es tanzen auch nicht können. Und dass meine Eltern das gesehen haben, dass ich genau dadurch, dass sie dieses Geld aufgebracht haben, mir das Taxi gezahlt haben, sie mir überhaupt erst möglich gemacht haben, dass ich dann zumindest eine Stunde zum Tanzen Kraft gehabt habe und dadurch dann teilweise die Freizeit doch fast wie ein Gesunder verbringen konnte, wenn auch mit viel Management.
Ja, jetzt unterbreche ich dich ganz kurz. Ich frage jetzt nicht den Günther, ob er auch tanzen war oder nein, warum eigentlich nicht? Ich kann dich ja ruhig fragen und du kannst mir ja auch erzählen, wie es bei dir war. Aber jetzt fangen wir mal früher an, glaube ich, bei dir. weil du hast keine Mukoviszidose, sondern du bist COPD erkrankt, ne? So.
Ja. Ja.
Bitte.
Okay. Ich bin der Günther. Ich bin jetzt 5 Jahre lungentransplantiert. Es geht mir super. Ich habe ein komplett neues Leben jetzt wieder. Und meine Grunderkrankung, die gewachsene Krankheit im Gegensatz zur Mukoviszidose, ist eben COPD. Ich habe eigentlich ein erfülltes Leben gehabt bis zu meinem 55. Lebensjahr. Natürlich, ich war selbstständig als Tischler, habe wahnsinnig viel geraucht, das auch ausschlaggebend war zur Verlust der Lungenleistung. Kommt dann auch der Schleifstaub oder die Lacke auch dazu, die halt da mitgewirkt haben im Beruf. Und irgendwann einmal hat die Lunge WO gegeben und es ist laufen gewesen. Kritisch ist es 2015 geworden dann. Damals war ich 55 Jahre. Da war es eigentlich unmöglich, überhaupt in der Werkstatt noch zu arbeiten. Ich habe es noch ein bisschen kaschiert, das Ganze. Eben auch wegen der Kunden und alles drum und dran. Habe mir cool und locker gegeben, habe auch noch Kundentermine wahrgenommen, konnte aber arbeiten null. Ich habe mich damals endlich überwunden, dann auf eine Reha zu gehen, was man sehr gut getan hat. Und 2016 bin ich aber dann schon mit dem Krankentransport zu meiner zweiten Reha nach Münster gefahren, wo ich zum ersten Mal überhaupt in Kontakt kam mit der Möglichkeit einer Lungentransplantation. Ich war völlig unwissend über das ganze Thema. Ich habe mich nie befasst damit, nur der Oberarzt beim Arztgespräch hat mich darauf aufmerksam gemacht, ob überhaupt eine Lungentransplantation für mich in Frage käme. Natürlich hat mich das dann interessiert, habe dann ein bisschen herumgeschoben und ich muss sagen, ich bin eine Salzburger und die Salzburger Landeskliniken, da der Vorstand der Lungenabteilung, den eigentlich ich mein Leben zu verdanken habe, der war irrsinnig bemüht, der hat auch das Wissen gehabt über die Erkrankung und so. Im Gegensatz zu anderen Lungenfachärzten, die teilweise gar keine Ahnung haben oder sich gar nicht damit befassen wollen, jemanden zur Lungentransplantation zu begleiten. Ich bin da irrsinnig gut aufgenommen worden in den Landeskliniken zum Ablauf vor dem Ganzen, dass man überhaupt zur Lungentransplantation kommt. Muss man erst einmal ins AKH kommen, sage ich immer, zu den Ärzten zum Vorgespräch zum ersten. Dort wird festgestellt, ob man überhaupt in Frage käme, dass man eine neue Lunge bekommen kann. Man muss nämlich komplett gesund sein, außer die Lunge. Also es wird das Herz, die Niere, die Milz, die Leber, alles durch untersucht. Und wenn das nicht hundertprozentig passt, kommt man gar nicht den Schritt weiter, dass man mal die Freigabe zu den Untersuchungen bekommt für die Lungentransplantation. Das erfordert auch wieder, jetzt Gott sei Dank kann man das mit dem Krankenhausaufenthalt machen. So eine gute Woche dauert das, inklusive Herzkatheter, alles drum und dran. Früher hat man da sicher ein halbes Jahr gebraucht, bis man bei den ganzen Fachärzten war, die die Untersuchungen gemacht haben. Da haben es halt einige schon immer überlebt, das Ganze, die Wege und so. Und bei mir hat damals alles gepasst. Ich habe dann die neue Lunge bekommen, super gelaufen, kurze Operationszeit. 3 Wochen später war ich schon in Hochecker auf der Reha und ich habe ein neues Leben begonnen. Das ist eben das super gewesen, im Gegensatz zur Mukoviszidose. Ich habe mein Leben gelebt bis 55 oder was. Ich habe jeden Mist mitgemacht, ich habe die ganze Arbeit mitgemacht, ich habe Familie, ich habe ein Kind, alles, was eigentlich für gerade Kinder, die Mukoviszidose-Patienten oder die eben erblich belastet sind, ein No-Go ist, das eigentlich nicht möglich ist. Mhm. Und bei mir hat zum Beispiel die Psychologin im AKH gesagt, beim ersten Gespräch, sie haben ein Glück, dass sie COPD haben. Dann habe ich es einmal so angeschaut, dann hat sie gesagt, naja, dann nehmen wir die Lunge raus, sie kriegen eine neue und es ist alles wieder in Ordnung. Eben, es sind keine anderen Organe betroffen, die da wieder irgendwie weiter krank sein können. Mhm. Da wird die Lunge gewechselt sozusagen wie der Motor vor dem Auto und man fährt wieder Vollgas. Ich habe damals auch 12% Lungenleistung gehabt am Anfang.
Das hört sich jetzt schon mal sehr gut an und ich freue mich auch für euch beide natürlich. Aber weißt du, was mir bei der Vorbereitung auf heute so eigentlich durch den Kopf gegangen ist? Dass ich glaube, also ist es jetzt nur mein Eindruck, ich sage jetzt wirklich nur meinen Eindruck, dass ich glaube, COPD wird anfangs nicht ernst genug genommen vielleicht, ja. Also ich weiß nicht, ob du das bestätigst.
Das ist hundertprozentig richtig. Ich habe im Jahr 2007 habe ich schon mal so einen Leistungstest gemacht. Bei einem Lungenfacharzt habe ich damals 65% Lungenleistung gehabt. War eigentlich aber noch fit und alles drum und dran. Habe mir nichts weiter gedacht und so. Ich habe weiter geraucht bis 2010, volle Pulle. Und das nimmt man nicht so wahr. Und irgendwann einmal kommt halt der Punkt, wo es nicht mehr geht. Also man unterschätzt den Verlauf nicht. Das geht zuerst lange noch gut. Man kommt ja mit 60% eigentlich ganz gut über die Runden. Nur unter Belastung hapert es halt. Aber das kann man auch kaschieren. Ich sage auch immer, wie der Lehrling dann im dritten Stock das zweite Mal bei mir vorbeigekommen ist und ich noch immer am Geländer gerastet habe, da habe ich mir dann einmal ein bisschen Gedanken gemacht über meinen Zustand.
Ja, ja. Also ich glaube, dass durch die Arbeit auch in der Selbsthilfe kann man wahrscheinlich, glaube ich, diesen Punkt ein bisschen aufweichen, vielleicht allgemein in der Bevölkerung oder bei vielen, die uns jetzt vielleicht auch hoffentlich zuhören oder wenn wir ausgestrahlt werden, dass man COPD, wenn man jetzt erstmal zum Check-up geht, ja, und der Arzt sagt, ja, jetzt schauen wir auch mal die Lunge an, natürlich, oder auch in einem bestimmten Alter, da sagt man, na ja, gut, das vielleicht ist ein bisschen Rauchen oder was weiß ich jetzt, sage ich jetzt mal so, wird schon gut gehen, ne?
Ja, also, man macht es, bis man wirklich nicht mehr kann. Bis man wirklich auf dem Punkt ist. Ja. Und weil du gerade die Selbsthilfegruppen ansprichst, ich bin selber im Vorstand vom österreichischen Verband der Herz- und Lungentransplantierten drinnen. Wir arbeiten super mit dem Bundesverband der Selbsthilfegruppen auch zusammen.
Ja.
Es wird versucht, schon im Vorfeld Patienten zu beraten. Es ist jeder willkommen. Wir bieten jedem das Gespräch an. Ich finde es irrsinnig wichtig, dass die Leute aufgeklärt werden, welche Möglichkeiten oder welche Folgen die Krankheiten haben. Es gibt eigene COPD-Selbsthilfegruppen schon, die auch aus der Lungentransplantation entstanden sind, die heute schon auf die Lunge warten und so. Also ich bin eigentlich durch eine Selbsthilfegruppe erst, ist mir das Ganze bewusst worden und auch in die ganze Arbeit rein. Ich war, glaube ich, 3 Tage in Hocheck auf der Reha, habe da Lungentransplantierte kennengelernt und bin erst richtig in die Materie eingeführt worden. So war es bei mir, ich bin krank gewesen, Lunge, okay, kriegst halt eine. Und das war die Sache im Prinzip, aber was das ganze Problem dahinter ist und so. Und die Aufklärung ist mir eigentlich jetzt erst die letzten Jahre bewusst geworden und die sehr wichtig ist.
Ja, ja. Also ich glaube auch das Ernstnehmen der Vorerkrankung, natürlich bei der Michaela, hat das sowieso einen ganz anderen Aspekt natürlich.
Genau.
Ja, weil sie.
Das ist ein Riesenunterschied bei uns zwei. Darum bin ich auch froh, dass die Michaela da ist.
Ja. Und gerade hier ist aber auch die Selbsthilfe so wichtig, weil ich ja durch die Selbsthilfegruppen von jung an immer mit den anderen im Austausch war. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ist schon mal beim Heranwachsen, dass man sieht, ich bin nicht ganz anders als alle anderen, sondern es gibt eine schöne Gruppe von Menschen, die genauso sind wie ich. Mhm. Wenn man zum Beispiel zu jedem Essen, Medikamente nehmen muss, die Verdauungsenzyme, und man sieht plötzlich, ja, da gibt es auch andere, die müssen das auch machen und die müssen da auch dran denken, dann tauscht man sich Tipps aus, schon in der Jugend, was den anderen hilft, wie sie was verstecken, wie sie was herzeigen und kann sich dann in dieser Weise auch positionieren, so wie es jeder andere Jugendliche ja in Bezug auf alle Lebensbereiche machen kann, steht man dann auch in Bezug auf diese Krankheit nicht allein da und dann gerade im Zusammenhang mit der Entscheidung, transplantieren oder nicht oder was sind die Möglichkeiten, was sind die Risiken, worauf muss ich dann aufpassen, wie sehr schränkt dann das Aufpassen ein oder was wird besser und da ist es natürlich wunderbar, wenn man sich da austauschen kann und miterleben kann, wie es den anderen geht und sich gegenseitig Mut zusprechen kann und sich eben dann auch gemeinsam motivieren, dann das Beste draus zu machen, weil ich habe vor 18 Jahren die Chance gekriegt, diese unglaubliche Chance, wo ich auch jetzt nach 18 Jahren, wenn ich das ausspreche, eine Gänsehaut kriege, vor eigentlich, könnte man sagen, Überwältigung dessen, dass ich, wo ich sicher nur noch ein paar Monate mit meinen 10% Lungenfunktion gehabt hätte, wenn überhaupt, da ein Geschenk kriege, von dem ich anfangs nicht wusste, ob ich es überhaupt mein Körper wird annehmen können, ob mir ein paar Monate, ein paar Jahre oder mehr vergönnt sind. Und ich wollte auch gar nicht nachdenken, wird das eine lange Zeit oder wie wird das weitergehen. Und inzwischen sind das 18 Jahre, in denen ich so viel von Dingen, die für mich so große Bedeutung haben, erreicht habe, erlebt habe und erleben und wahrnehmen durfte. Und hier sind wir eine ganz starke Selbsthilfegruppe, jetzt eben auch mit dem von Günther mitgeleitete Selbsthilfegruppe für die Transplantierten, wo wir uns eben regelmäßig treffen, zuletzt vergangenen Samstag am Tag der Organspende. Und da sind wir mit über 30 Leuten auf der Hohen Wand wandern gewesen und schöpfen einfach das aus, was uns geschenkt wurde von unserem Gesundheitssystem, von unserer Gesellschaft, von dem, dass wir auch in eine Zeit geboren worden sind und in ein Land, in dem das möglich ist. Und wir wissen alle, also ich habe es miterlebt, diejenigen mit Mukoviszidose zum Beispiel, denen es 15 Jahre vorher schon so schlecht gegangen ist, dass sie einen Lungentransplant gebraucht haben, da war das auch schon möglich, aber da war die medizinische Forschung noch nicht annähernd so weit. Da ist es noch viel öfters auch mal nicht gut ausgegangen. Und wir sind in eine Zeit geboren und in ein Land, in dem wir so etwas geboten kriegen und das über die Krankenkasse abläuft. Und es vergeht kein Tag, kein einziger Tag bei mir jetzt 18 Jahre lang, in denen man an das nicht denkt und in denen ich nicht in den Himmel schaue, mir die Wolken anschaue und einfach dankbar bin, was mir geschenkt wird. Jeder Blick, jeder Augenaufschlag ist etwas, was ich weiß, dass ein Geschenk ist und für das ich unheimlich dankbar bin, selbst in ganz schweren Zeiten und in den schönen Zeiten.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann wird es mir auch ganz kalt jetzt, wenn du das jetzt ja. Wie lange musstest du, auf eine Lungentransplantation warten? Wie lange hat das bei dir gedauert?
Ich habe unheimlich kurz gewartet, wo ich gar nicht ganz genau sagen kann, warum. Weil wie ich angemeldet war, hat man gedacht, ungefähr 6 Monate. Und es ging dann schneller als erwartet. Und ich habe schon nach wenigen Wochen ein Organ gekriegt. Mhm. Und das war sehr, sehr gut. Ich habe zwar gar keine Zeit gehabt, mich richtig noch darauf einzustellen. Ich war noch nicht wirklich darauf gefasst. Aber wie der Anruf dann da war, war das einfach wunderbar und genau richtig. Und es war eine Lunge, die super zu mir passt. Ich habe, muss ich auf Holz klopfen, aber ich habe keine Abstoßungsreaktionen gehabt und gar nichts. Und die Lunge funktioniert super. Wobei ich sagen muss, dass es am Anfang ganz große Komplikationen gegeben hat. Und da möchte ich auch jeden Mut machen, der Angst vor Komplikationen hat oder der vielleicht in der Situation ist, nach der Transplant das jetzt noch schwer zu haben, weil ich bin nicht wie sehr viele andere irgendwie nach der Transplant aufgewacht und habe einen tiefen Atemzug gemacht oder habe nach ein paar Tagen schon aufstehen können, sondern ich bin lange in Tiefschlaf gelegen, weil bei mir war alles so wund und so entzündet, weil die Lunge schon so kaputt war, dass die neue Lunge gar nicht recht Platz gehabt hat, sich gleich mal auszubreiten und war eben ein paar Wochen lang im Tiefschlaf mit. Ich bin an der ECMO gehangen, an der externen Lungenmaschine noch, bis sich dann alles in mir so erholen und erfangen konnte, dass die neue Lunge Platz gehabt hat, sich auszubreiten und ihre Funktion richtig in Angriff zu nehmen. Und es war dann erstmal ein harter Weg, weil die Muskeln waren alle ganz weg und ich habe tatsächlich erst wieder neu sitzen lernen müssen und dann langsam neu stehen und neu gehen. Und ab da ging es aber steil bergauf und ich habe das ausgenutzt und habe einen Sportkurs nach dem anderen gemacht.
Bei manchen Podcasts tut's mir sehr leid, dass unsere Zuhörer euch nicht sehen können. Ihr seht beide aus wie das blühende Leben. Ob das jetzt echt liegt auch an der Lunge, aber wahrscheinlich auch an der Hohen Wand jetzt mittlerweile.
Ja, ganz sicher.
Beim Günther hat's auch nicht so lange gedauert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, gell?
Na, es ist relativ schnell gegangen. Ich bin gelistet worden, auch mit der Vorgabe, es wird ungefähr ein halbes Jahr dauern oder so. Ich weiß noch ganz genau, ich habe am 23. Dezember 2016 den Anruf bekommen vom AKH, dass ich jetzt auf der Liste bin bei eurer Transplant. Ich habe damals zu der Dame gesagt, sie sagt mein Weihnachtsengel. Das war am 23. Dezember. Es hat sich aber da meine Lungenfunktion sehr stark verschlechtert innerhalb kürzester Zeit. Ich war dann 3-mal auf der Intensivstation, ein paar Tage immer. Mhm. Zum Schluss beim 3. Mal habe ich sogar eine BiPAP-Maske mit nach Hause bekommen, die man in der Nacht tragen muss, die eigentlich den Luftstoß bringt der Lunge, weil sie selber nicht mehr in der Lage war zu atmen. Das gibt man natürlich dem AKH weiter. Und am 28. Februar bin ich schon transplantiert worden. Also es wird sehr schon, da gibt es dann die Reihung, Hochdringlichkeit, die eben die Ärzte dann bestimmen. Und dadurch wird man vorgereiht auf der Liste, wenn so Situationen passieren und wenn eine Lunge verfügbar ist, die Gott sei Dank in Österreich leichter als in Deutschland verfügbar ist, ja. Da wir in Österreich mehr Lungen in das System eingeben, als wir entnehmen. Das klingt jetzt komisch. Ja. Sind wir eigentlich gut versorgt mit Lungen. Wir haben heuer schon, oder voriges Jahr und heuer, konnten 25 Long-Covid-Patienten zusätzlich Lungen transplantiert werden. Laut Transplantbericht voriges Jahr ist die Lunge das einzige Organ, das gesteigert hat, dass mehr geworden sind, die Transplantationen, als bei anderen Organen, die bedingt durch Covid und die ganzen Einflüsse und Nachteile dadurch eben zurückgegangen sind. Also wir stehen lungenmäßig sehr gut da in Österreich. Hoffentlich bleibt das so, weil es sind doch einige, die das bedürfen.
Also ich hoffe auch, dass unsere deutschen Patientinnen und Patienten und Kollegen verstärkt und intensiv daran weiterarbeiten, was sie bestimmt auch machen, damit diese Widerspruchsregelung auch in Deutschland aktiv wird und eingeführt wird. Das wäre natürlich eine wunderbare Sache. Was mich jetzt noch interessiert, an die Michaela eine Frage, gibt's auch noch Patientinnen mit Mukoviszidose, die nicht transplantiert werden oder die sich nicht transplantieren lassen wollen, oder?
Ja, das gibt's schon immer wieder auch Patienten, die sich, also es kann sich ja jeder entscheiden, ob er sich transplantieren lassen möchte oder nicht. Also zum Glück kann man sich dafür entscheiden, aber man kann sich auch dagegen entscheiden. Und ich persönlich habe Patienten gekannt, die gesagt haben, es kommt für sie nicht in Frage, sie wollen so lange kämpfen, wie es eben geht und aus der alten Lunge alles ausschöpfen, was möglich ist und nicht zur Transplantation gehen. Die, die ich persönlich kenne, haben sich dann, wie es ganz, ganz schlecht war, dann doch im letzten Moment quasi dafür entschieden und wollten sich transplantieren lassen. Was natürlich so ist, dass wenn man sich sehr spät dafür entscheidet und die Krankheit schon besonders fortgeschritten ist, ist das Outcome natürlich schlechter.
Ja.
Dann ist das Risiko viel größer. Und insofern sage ich, wenn man die Möglichkeit hat, die man bei uns hat, dass man mit den Ärzten das gemeinsam absprechen kann und gemeinsam entscheiden und mit Mukoviszidose ist man in einem Mukoviszidosezentrum, die sowieso in Kontakt sind, auch mit dem Transplantzentrum. In den allermeisten Fällen ist es so. Und da ist der Kontakt da und ich glaube, da kann man dann wirklich auch den Ärzten vertrauen. Und wenn die Ärzte einem sagen, jetzt wäre es dann langsam an der Zeit für eine Transplantation, dann ist das wahrscheinlich eine sinnvolle Sache. Und auch wenn man jetzt nicht in dem Mukoviszidosezentrum ist, die über Transplant Bescheid wissen, ist es fein, wenn man über den Lungenfacharzt versucht, selber in Kontakt mit dem AKH zu kommen und sich durchaus auch schon etwas früher mal vorzustellen und vorstellig werden in der Ambulanz und dann eben mit den Ärzten gemeinsam zu entscheiden, damit man natürlich zu früh transplantieren bringt nichts und würde man ja auch nicht zur Transplantation genommen werden, aber zu spät kann auch ganz natürlich im schlimmsten Fall
schlecht ausgehen. Verstehe, ja.
Und wie gesagt, wenn dann zu viele andere Organe schon in Mitleidenschaft gezogen sind, durch eine schlechte Lunge wird ja auch das Herz und die anderen Organe belastet, dann kann es auch mal sein, dass man nicht mehr zur Transplant genommen wird. Dass man sagt, in dem Gesundheitszustand ist das Risiko so groß, dass man die Operation also nicht überleben kann.
Das haben Sie gemeint mit, man muss sonst gesund sein. Ja, der Günther hat es, glaube ich, vorher erwähnt.
Genau.
Also er gesagt hat, man sollte ja möglichst, aber das hört sich ein bisschen schräg an eigentlich, wenn man so krank ist und dann sagt, naja, wenn man eine Lunge braucht, muss man sonst gesund sein.
Das ist natürlich bei Mukoviszidose auch nochmal ein bisschen anders, weil da die Organe durch die Mukoviszidose sowieso betroffen sind. Das ist halt eine Art der Betroffenheit, womit das Transplantzentrum zum Glück sehr, sehr gut und engagiert gelernt hat, umzugehen. Aber insgesamt gibt es bestimmte Parameter. Wenn die dann nicht mehr passen würden, dann wäre es nicht möglich, so eine lange Narkose zum Beispiel schon allein zu überleben wahrscheinlich.
Ja, darf ich kurz? Und es geht auch darum, dass der Transplantierte da eben die Transplantation hinter sich hat, wieder auf die Beine kommt. Das bringt ja nichts, dass man den eine Lunge gibt und der sich dann im Krankenbett dahin und stirbt schließlich. Das wird auch im Vorfeld schon eben abgecheckt, ob die Muskulatur passt, ob das Herz, gerade die rechtzeitige Herzinsuffizienz, ist da ein Punkt, der überprüft wird, dass das alles in Ordnung ist, dass die Reha einen Sinn hat und sich auch auswirkt. Also es ist schon wichtig, dass man in einer entsprechenden Konstitution noch ist.
Und das auch psychisch übrigens. Es wird auch die Psyche mit angeschaut, auch ob die Motivation da ist, weil es ist ein harter Kampf nach der Transplant zurück ins Leben. Bei manchen mehr, wenn es zum Beispiel etwas länger dauert und etwas mehr Schwächung des Körpers da ist. Bei manchen geht es ja, wie wir wissen, heute schon relativ schnell, wie sie wieder auf den Beinen sind. Aber es ist auf jeden Fall ein Kampf, dass der Körper muss lernen, mit dieser jetzt viel größeren Lunge zu atmen. Die Atemmuskulatur und die Atemhilfsmuskulatur lernt, ein ganz neues System zu beatmen. Und das ist etwas, wo man schon viel eisernen Willen braucht, um das zu machen. Es ist natürlich motivierend, weil es meistens dann jeden Tag besser wird. Aber es ist etwas, wo doch geschaut wird, ist man konsequent genug, die Medikamente, die man das Leben lang dann einnehmen muss, fristgerecht einzunehmen und etwas für die Lunge zu tun, die auch in Schwung zu bringen, sonst würde der
Jetzt seid ihr ja beide auch in der Selbsthilfe tätig und unterstützt auch andere Betroffene und Patienten und Patientinnen. Kommt es auch vor, dass, jetzt frage ich mal, das ist keine sehr nette Frage, aber es schwebt mir gerade durch den Kopf, kommt es auch vor, dass jemand mit der neuen Lunge Schindluder betreibt, also ich sage es jetzt mal so, dass die auch wieder krank wird?
Ja, immer wieder. Eben trotz, im Fall von COPD ist das ein großes Problem, wenn man zum Beispiel 35 Jahre geraucht hat und dann vielleicht, man muss ein halbes Jahr vorher rauchfrei sein, bevor man transplantiert wird. Aber ich habe selber noch, jetzt sind es 12 Jahre, dass ich nicht mehr rauche, immer noch Lust drauf, wenn ich Zigaretten sehe. Aber es ist ein Tabu und es gibt immer wieder welche, die rauchen anfangen. Es gibt auch einige, die zum Alkohol greifen, die halt einen übertriebenen Lebensstil führen. Dann kommt auch auf die familiären Verhältnisse drauf an. Es sollte immer jemand da sein in der Familie oder der Partner oder so, der drauf schaut, dass man nicht alleine ist. Man hat ja immer wieder Probleme auch mit dem Geist, mit dem Gedanken, mit dem neuen Organ und so, wie man damit lebt und so, die einen da auffängt und so. Aber es wird eben gerade Alkohol und Rauchen immer wieder, dass man das erfährt, dass die Leute trotzdem weitermachen. Und da gehört auch das Gespräch in der Selbsthilfegruppen oder das Einbinden von den Leuten, dass sie auch kommen zu den Stammtische. Wir haben bei jeder Selbsthilfegruppe monatlich einmal mindestens ein Stammtisch, wo wir uns treffen, Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland inzwischen, wo jeder kommen kann, wo man teilweise über die Krankheit spricht oder auch teilweise über Aktivitäten, die man unternimmt, wie jetzt die Wanderung oder wir machen jetzt dann den Zentralfriedhof im September, da haben sich auch schon viele angemeldet, dass man wirklich eingebunden ist. Wir sind eine große Familie im Prinzip, die alle das gleiche Schicksal erlitten haben und gemeinsam wesentlich leichter schaffen. Ist halt meine Ansicht. Es sind neue Menschen. Mir fehlen gar nicht die Menschen von früher. So die ganzen Kunden, die Ex-Familie, alles drum und dran. Das ist jetzt meine Familie. Das sind super Menschen. Und da passt's einfach. Und so geht's auch wirklich vielen. Die Gemeinschaft und alles sehr schätzen.
Gut, es ist so schön in der Selbsthilfegruppe, weil es so unterschiedlichste Menschen aus so unterschiedlichsten Lebenssituationen sind, aber wir haben eine so stark verbindende Gemeinsamkeit, die Transplantation, so dass wir alle zusammengehören und alle zusammenpassen, egal wer wir sind und wie wir sind und wie alt wir sind.
Also man sieht es euch beiden auch an, dass ihr dass ihr gut ausseht und erholt und das blühende Leben seid und auch die Arbeit in der Selbsthilfe euch auch Freude macht und Kraft gibt und auch anderen Kraft zu geben in der Selbsthilfe. Und ich glaube, das ist, was uns alle vier jetzt, die wir hier sind, verbindet. Das Schöne in der Arbeit der Selbsthilfe oder ehrenamtlichen Tätigkeit in der Selbsthilfe und nicht nur, dass man helfen kann, den anderen gesund zu bleiben, zu werden, Mut zu machen, Kraft zu geben. Und jetzt dürft ihr nochmal eure Selbsthilfe natürlich auch nochmal ansagen, wenn ihr möchtet, oder ein spezielles Statement abgeben.
Ich möchte nur ganz kurz sagen, ich bedanke mich herzlich für das Interview. Die Selbsthilfe ist ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben. Es ist auch egal, bei welcher Selbsthilfegruppe man dabei ist. Es geht um die Gemeinschaft, um die gleiche Krankheit, um die Unternehmungen, und das Wissen, dass man auf die Lunge schauen muss, wie es bei uns ist, und sich gegenseitig zu motivieren. Wir haben zum Beispiel eine Wandergruppe, wir sind da 5 Leute, wir machen Touren, die hätte ich als Gesunder nie gemacht. Aber einfach, weil man da motiviert wird, ach, gehen wir halt ein bisschen langsamer oder lassen wir uns Zeit und dann gibt's einen haarigen, einen gemütlichen und so. Wir gehen da teilweise 20 Kilometer und auf Almen rauf. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir relativ gut beisammen sind. Ich sowieso. Und die Michi, die ist eine Kämpferin. Das ist ein Wahnsinn. Die Frau, was die auf die Beine stellt und wie die lebt. Also Selbsthilfegruppe ist für mich eine neue Heimat geworden auch. Beziehungsweise die Patienten oder ehemaligen Patienten, die ganzen Freunde, die man dadurch gewonnen hat.
Macht ihr denn auch was zusammen mit den Herztransplantierten? Weil ihr habt ja auch...
Bei uns ist Herzlungen transplantiert. Also das ist völlig, ist komplett durchmischt. Zumindest vom Verband aus. Und da macht man keinen Unterschied. Im Prinzip, es ist die gleiche Erkrankung, nur das Organ ist anders. Ja. Und Herz ist ein bisschen leichter zum Handeln. Herz liegt doch im Körper. Als Lungentransplantierte hat man die Lunge doch vorne dran. Man ist viel empfänglicher für Infekte, die man sich einfangen kann. Ja. Man muss halt vorsichtiger sein, gerade in Covid-Zeiten mit Maske und allem drum und dran. Aber
also gerade jetzt in der Long-Covid-Situation
Aber wir sind eigentlich gut über die Runden gekommen. Viele haben nicht einmal einen Antikörper aufgepasst. 2/3 von den Transplantierten haben keine Antikörper gebildet. Aber irgendwie kommt man über die Runden durch. Selbstschutz, durch vorsichtig sein. Und ja, es passt eigentlich so, wie es ist.
Ja, verstehe. Ja, vielen Dank. Michi, möchtest du auch noch was zum Besten geben? Du hast schon sehr viel Schönes gesagt.
Vielleicht noch, dass man bei der Mukoviszidose natürlich durch die Betroffenheit aller anderen Organe schon noch insgesamt mit verschiedensten Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Und da ist es auch fein bezüglich Selbsthilfegruppe. Eben, es gibt ja die Selbsthilfegruppen für Mukoviszidose und CF Austria und dann auch die regionalen Mukoviszidose-Selbsthilfegruppen und für die Transplantierten eben den Verband der Herz- und Lungentransplantierten, wie der Günther schon gesagt hat, wir sind da zusammen und da gibt es auch Untergruppen, die jungen Transplantierten, die sind für junge und junggebliebene Transplantierten, die sind meistens die mit den aktiveren Unternehmungen und die dann eben die Stammtische, also da einfach googeln oder ich weiß nicht, ob das auch jetzt dann im Zug des Podcasts verlinkt werden könnte.
Natürlich, ihr kriegt auch das auf eure Homepage drauf, natürlich das
Interview. Und genauso gibt es ja für die verschiedenen Lungengrundkrankheiten auch die Selbsthilfegruppen und was ich eben sagen möchte, dass man als Transplantierter immer noch zum Beispiel zur Mukoviszidose Selbsthilfe dazugehört, auch wenn das Lungenproblem dann fast weg ist oder ein anderes ist. Und genauso ist es auch bei den anderen Grunderkrankungen. Da gibt es halt auch die Alpha-1-Selbsthilfegruppen und für die verschiedenen Grunderkrankungen.
Mhm. Die Frau Jodelbauer, die kennt Sie wahrscheinlich. Ja, die Frau Jodelbauer, die wird auch noch drankommen.
Schön,
ja. In einem Podcast, ja, haben wir uns schon kontaktet.
Also da ist die Vernetzung immer sinnvoll und willkommen.
Ja, genau. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr uns eure Geschichte erzählt habt, eure Geschichten erzählt habt. Das war wieder sehr bewegend und sehr spannend zu hören. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich jemanden hier dran habe, also im Gegensatz zu denen, die nur zuhören dürfen, müssen, wollen, darf ich euch ja auch sehen. Und ich freue mich, dass ihr beide so gut aussieht und so fröhlich auch da vor mir sitzt. Und danke euch nochmal ganz herzlich für das Interview und für die, dass wir an eurer Geschichte haben teilhaben dürfen, gell? Und alles Liebe. Wir werden uns sicher irgendwann irgendwo wieder sehen. Also in der Selbsthilfelandschaft bleibt es ja nicht aus, gell? Dass man sich wieder begegnet. Ja. Und vielen Dank. Ich weiß gar nicht, Michi, wohnst du auch in Wien, oder?
Ja, ich bin auch in Wien.
Aber Günther wohnt in Salzburg, oder?
Nein, ich bin vor 5 Jahren runter nach Pressbaum. Das ist vor den Toren Wien.
Ja, ja, gut, das kenne ich. Ja,
ich fühle mich sehr wohl hier. Und gut, möchte mich herzlich bei dir bedanken für das
sehr tolle gerne, Interview. Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, danke, Waltraud und auch Marius.
Durften. Danke.
Ja, sehr gerne. Und alles Liebe euch, gell? Und einen schönen Sommer. Schönen Sommer und bleibt so fit und gesund und mit vielen schönen Wanderungen.
Danke.
Es grüßt uns auch die Irene, die wir ja vor kurzem hier hatten.
Die sehe ich morgen beim Stammtisch der Wiener.
Gut, dann liebe Grüße auch dahin.
Okay.
Ja, danke euch. Gell?
Danke.
Ja, ciao, Papa.
Ciao.
Ciao.
Ja, ich möchte auch noch mal ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen für die beiden jetzt wirklich auch sehr spannenden Geschichten und wie ich finde auch mal ganz unterschiedliche Geschichten, was ja auch mal schön ist, in einem Podcast zwei ganz verschiedene Blickwinkel betrachten zu können. Und natürlich geht der Dank auch nicht nur an euch, sondern auch an alle anderen, die jetzt zu dem großen Oberthema Transplantation in den letzten Wochen und Monaten mit uns gesprochen haben. Und ja, ich kann auch wie immer nur sagen, dass es auch, ja, auch wenn für die Selbsthilfe in Deutschland auch einfach ganz bereichernd ist, was ihr erzählt, die Geschichten, die dahinter sind, aber natürlich auch die Werbung, die ihr einfach betreibt, ne, für die Selbsthilfe. Das ist, denke ich, was, wo sich der ein oder andere auch nochmal eine Scheibe von abschneiden kann und vor allen Dingen einfach vielleicht auch Mut fassen kann, ne, wenn man eben euch zuhört, euren Berichten über das Leben in der Selbsthilfe, wie es euch hilft. Das habt ihr, finde ich, heute ganz, ganz toll dargestellt. Und da möchte ich auch noch mal so aus der eigenen Warte, weil wir ja auch ein bisschen Werbung für die Selbsthilfe machen müssen, auch in Deutschland, Dankeschön sagen. Das sind Sachen, mit denen kann ich werben, mit euren Geschichten sozusagen, dass wir vielleicht mehr Leute für die Selbsthilfe gewinnen können. Also von mir auch ein ganz herzliches Dankeschön. Und ich weiß nicht, Waltraud, wenn du jetzt noch was hast, dann übergebe ich doch mal das Wort an dich.
Also ich freue mich auf das nächste spannende Gespräch. Wir werden jetzt noch eine Folge produzieren und dann, glaube ich, eine kurze Sommerpause einlegen, weil wir auch mal Urlaub machen dürfen, auch in der Selbsthilfe Urlaub machen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Marius, für deine Anteilnahme wieder. Und wir hören uns bald wieder, gell?
Gerne. Ja, dann auch von meiner Seite aus, auch an alle, die heute zugehört haben, herzlichen Dank für euer und ihr Interesse. Und dann hören wir uns noch einmal vor der Sommerpause, also bevor das große Tschüss und Servus kommt, jetzt hier doch mal nur kurz. Alles Gute, bis bald. Und dann vielen Dank. Ciao, ciao.
Ja, ciao, ciao. Danke. Servus.